Ja, guten Morgen miteinander. Ich war schon einige Male hier bei euch zu Gast. Bekam gestern noch einen Telefonanruf, dass ich nicht im wunderbaren Thurgauer Dialekt predigen sollte, sondern in der anderen Sprache. Ich selbst bin Pfarrer der evangelischen Gemeinde Kehlhof, Berg, Thurgau. Berg ist auf der Höhe, der beliebteste Wohnort der Schweiz. Gab mal eine Umfrage, ja. Das ist so die Grundfakten. Hab vorher die Töchterchen, die drei von Boris Gronau gesehen und seiner Frau, Name weiß ich halt jetzt nicht mehr, ja, und Anja, ja, habe eure Töchter gesehen und habe ich gedacht, ja, das war bei uns auch mal so, wir hatten auch drei Töchter, haben drei Töchter immer noch, die jüngste ist 21 und dann noch ein Sohn auch noch dazwischen, also ja, ich bin beinahe schon, ja, die Kinder sind erwachsen, ich weiß nicht, was das für eine Phase ist, eine spezielle Phase, ja. Man ist noch nicht so alt, aber auch nicht mehr jung, genau. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Timotheus beschreibt das so. Und eines habe ich bemerkt, vor allem Übergangsphasen im Leben, die sind herausfordernd. Es gab ja mal ein Buch, das wurde das als Zwischenland oder Land Between beschrieben. Und so Zwischenphasen sind herausfordernd, und was ist dieses Land dazwischen, so herausfordernde Phasen? Eines kann ich versprechen, es ist nicht die heutige Abstimmung über die Rentenreform. Egal wie das rauskommt. Es ist auch nicht die heutige Bundestagswahl. Auch nicht. Ich weiß, dass die stattfinden, aber die sind jetzt in dem Fall, werdet ihr bemerken, das ist nicht das Land dazwischen, dieses Zwischenland. Manchmal werden wir wie auf einen Katapult gebunden, festgezurrt. Wir wollen das nicht und dann sind wir festgezurrt. Und in diesem Augenblick, wenn wir festgezurrt sind, wird er gelöst und wir werden herauskatapultiert in eine neue Situation, in eine neue Lage. Wie sieht das aus? Zum Beispiel, du gehst in dein Geschäft und dann wirst du zum Geschäftsführer gebeten, nimmst Platz am Pult und dann heißt es: Lieber Max, wir sind sehr froh über deine geleistete Arbeit bisher, aber leider müssen wir uns von dir trennen. Willkommen im Zwischenland. Oder du sitzt da, schaust dieser Person in die Augen, die du mal leidenschaftlich geliebt hast. Was verrückt, wolltest jede Minute verbringen. Und jetzt sitzt ihr da, schaut euch in die Augen und sie sagt zu dir oder er: Weißt du, meine Gefühle, die sind weg. Ich will mich trennen lassen von dir. Willkommen in Zwischenland. Oder als Eltern, du hast vielleicht eine junge Tochter oder einen jungen Sohn, sagt: Ja, Mami, Papi, setzt euch mal hin, ich habe was Wichtiges zu besprechen. Und dann sagt die Tochter zu dir: Mami, Papi, ich bin schwanger. Sie ist noch nicht mündig. Oder der Sohn, der auch noch nicht mündig ist, sagt: Ich werde Vater. Und als Eltern: Willkommen im Zwischenland. Hineinkatapultiert, ohne dass du es wolltest. Manchen geht es so, wenn sie zum Arzt gehen, einen Untersuch haben und dann sagt der Arzt: Ja, wir müssen danach was etwas anschauen, noch etwas untersuchen, und dann sitzt du wieder da, schaust ihm in die Augen und der sagt dir doch: Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie haben Krebs. Das ist Zwischenland. Das. Und nicht die heutigen Wahlen. Merkt ihr den Unterschied? Da gibt's ans Lebendige. Das trifft uns in unserer Wesen, in unserer Persönlichkeit. Und da gibt es noch weitere Beispiele. Es kann ein Umzug sein als Familie, der dich hineinwirft. Das kann sein, wenn Eltern sterben, krank werden. Es gibt so viele Ereignisse, die das auslösen in unserem Leben. Ich selbst kenne dieses Land sehr gut dazwischen, in das man einfach hineingeworfen wird. Und es rüttelt und schüttelt. Man hätte dann so gern das alte, unbeschwerte Leben wieder zurück. Ach, wäre das schön. Und dann ist alles unsicher. Ja, das ist die Situation. In der Management, da spricht man ja so von Übergangsphasen, da redet man von dieser neutralen Zone. Diese neutrale Zone, die man verlässt, das muss man loslassen, das Alte. Ja, ich nehme das noch ein bisschen. Das muss man loslassen, Ende, Verlust, weg. Und da sieht man den neuen Anfang, aber man ist zwischendrin. Das ist die Herausforderung. Man wurde hinausgeworfen, man ist schon hier. Und wie wir heute sehen werden, das Volk Israel hat sich relativ lange hier aufgehalten, bis es dann da war. Aber man ist hier. Diese Phase ist oft chaotisch. Da kommen Angst, kommt auf, Klagen, Verwirrung, Überforderung. Man erlebt diesen Zickzackkurs und hat wirklich manchmal Angst und sieht nicht mehr weiter. Und viele Ängste, die hier auftreten, in solchen Phasen, die sind völlig unbegründet. Man hört sie, aber man kann es trotzdem nicht annehmen. Man weiß, es ist unbegründet. Zum Beispiel, ein Beispiel, kleines so. In dieser Schachtel, in dieser Büchse, da haben ganz viele Ängste Platz. Enorm viele Ängste. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand an Arachnophobie leidet. Das ist die Angst vor Spinnen. Eine völlig unbegründete Angst, aber wenn ich jetzt diese Büchse öffne, dann kann das was auslösen. Wenn hier einige Spinnen drin sind. Nehmen wir an, ist eine Maus drin, dann löst das auch Angst aus. Bei uns ist das sehr gut in der Familie, bei Spinnen und Mäusen kann der Held der Familie in Aktion treten. Ich verrate jetzt nicht, wer das ist, aber der Held der Familie, ja. Sind unbegründete Ängste. Jeder weiß, eine Spinne kann mir nichts machen, aber löst Angst aus. Eine Maus kann mir nichts machen, löst Angst aus. Und wir werden sehen, in dieser Zone treten geistig gesehen solche Ängste auf, die nicht notwendig sind, aber sie haben ihre Wirkung. Sie vernebeln das Denken. Von der Kurzsicht zur Weitsicht vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Kurzsicht überwinden kann man, indem man das Heuschreckensyndrom entlarvt. Israel steht vor den Toren des verheißenen Landes. Endlich hier drin, knapp, geht nicht mehr weit. Nur der Gedanke an dieses Ziel hat sie bisher durchhalten lassen. Und kurz vor dem Ziel kommt diese Spannung. Und dann durchziehen 12 Kundschafter während 40 Tagen das verheißene Land. Diese berichten über ihre Entdeckungen. Und 10 Kundschafter entmutigen das Volk. Sie warnen. Also 83,3% der Reiseberichte sind negativ. 16,7% sind positiv. Dies zeigt die Meinungsforschung der Bibel. 83,3% sagen, Kanaan, hier, nein, danke. Es heißt dann im vierten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 32 bis 33. Vierten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 32 bis 33. Ich habe bemerkt, ich habe die falsche Bibelübersetzung mitgenommen. Jetzt muss ich hier aus dem Manuskript lesen. Sonst stimmt es ja nicht überein. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Wie Heuschrecken. Das Heuschreckensyndrom wird ausgelöst. Und die Wirkung wird dann im Kapitel 14, 4. Mose 14, Vers 1 beschrieben. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Weinen, eine durchweinte Nacht voller Sorgen, das hat einen praktischen Nachteil. Am nächsten Tag ist man übermüdet. Vers 2 nach der übermüdeten Nacht, 1. Mose 14, 2. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten, hier unten, oder in der Wüste gestorben, riefen sie. Die Situation erscheint aussichtslos. Alles andere ist besser. Ägypten war anscheinend top. Und wohin mit dem Zorn? Sie machen das immer in Veränderungsprozessen, auch in einer Gemeinde. Dann geht man immer ans selbe Ort mit der Beschwerde. Zum Glück hat man eine Leitung. Super. Da kann man sich beschweren. Hier auch. Natürlich. Mose und Aaron sind schuld. Und dann gibt es noch den Sündenbock Nummer 1. Der kommt auch noch ins Spiel. 4. Mose 14, 3. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück, als ob die da willkommen wären, in Ägypten. Gott ist schuld. In diesem Augenblick hier drin bricht der Zweifel an der Güte Gottes aus. Es wird klar gesagt, Gott hat Böses mit uns vor. Er will uns vernichten, er ist grausam. Und es bricht einfach durch, Gott meint's nicht gut mit mir. Mit uns. Vielleicht ähnlich, wenn wir zu diesen Beispielen des Beginns zurückkommen, du wirst hineingeworfen in diese Lage, in deinem Leben. Und denkst, ja Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Dieser Kampf. Und dann wollen sie einmal mehr zurück nach Ägypten. Vergessen ist jetzt die Sklaverei. Vergessen, wie sie in Ägypten zu Gott schrien. Vergessen dieser Genozid. Da wurden ja alle Jungen, war das Ziel zu ermorden. Dies haben sie nicht mehr beachtet. Sie haben geklagt. Sie waren völlig verdrückt. Vergessen sind auch die Wunder. Der Auszug aus Ägypten, wie Gott das Schilfmeer geteilt hat, wie diese Armee geschlagen wurde, das Versorgen mit Wasser, mit Manna, alles ist vergessen. nur noch Angst. Und dann wird es noch besser. 4. Mose, Kapitel 14, Vers 4. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Wir sehen hier, die Demokratie hat manchmal auch ihre Grenzen. Das wäre ein demokratischer Volksentscheid. Ja? Wir wählen uns eine neue Leitung und auf geht's zurück zum Alten. Wieso wollen Sie zurück nach Ägypten? Das kann man sich fragen. Vermutlich, weil Sie wissen, was Sie hier erwartet. Sie kennen das, Sie sind es gewohnt. Und hier ist das Unbekannte. Und das ist bei jeder Veränderung. Die Herausforderung ist das Unbekannte. Diese Spannung, die sich nicht auflösen lässt. Und hier ist es wohl bekannt. Also lieber zurück in die Sklaverei und dort jammern über die Umstände, wie schlecht es ist, wie schlimm es ist. Das können sie. Und nun muss Mose abgesetzt werden. Ein neuer Führer muss kommen. Zwischenland als Gemeinde könnt ihr auch erleben. Miteinander. Ist ganz sicher möglich. Ihr werdet evangelisieren im Oktober, im November. Bidu, Beat Büschlen wird hier sein, ladekräftig ein, kämpft, Vollgas, betet, ringt. Und sobald man was plant, auch Kinderwoche, all das, dann hofft man, man kommt dahin. Und jetzt seid ihr mit diesen Veranstaltungen hier. Ihr habt gesagt, wir wollen. Und jetzt kommt vielleicht auch Angst auf. Kommen Menschen zum Glauben? Wird es funktionieren? Ja. Also menschlich kann man ja das machen, aber finden Menschen Christus? Sind wir angewiesen auf seine Hilfe? Nur eben, Zwischenland, wie ist das so? Jesus stellt sich ja vor. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 und 28: Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Zuerst eine Klarstellung. Christ ist man erst, wenn man die Stimme von Christus gehört hat. Manche sagen jeweils, ich bin ein wiedergeborener Christ. Nur das ist ein Unsinn. Weshalb? Ist jemand Christ, wenn er nicht wiedergeboren ist? Ein Christ ist wiedergeboren. Und wenn er nicht wiedergeboren ist, ist er kein Christ. Das wurde nur aus Abgrenzung erfunden. Man darf sich das nicht rauben lassen. Ein Christ ist wiedergeboren. Ein wiedergeborener Christ ist grammatikalisch gesehen ein weißer Schimmel. So viel zur Insidersprache. Christ wird man, wenn man die Stimme von Jesus hört. Vor 30 Jahren hat mich Jesus Christus gerufen. Er hat das gemacht, nicht ich. Er hat mich gerufen. Und vor 30 Jahren habe ich erlebt, was es bedeutet, sein Leben Christus zu geben. Da wird man verändert. Zur Wiedergeburt, Christ werden, gehören 4 Schritte. 4. Buße. Und sagt Jesus Christus, was falsch war im eigenen Leben. Jesus, das war nicht richtig. Vergib mir das. Ich habe da meine Knie gebeugt. So, auf die Knie. Und habe gesagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Ich habe das da, bin da oft vermutlich das erste Mal kniend gebetet im Leben. Und dann, Jesus, 2. Schritt, ich vertraue dir jetzt die Führung in meinem Leben an. Sei du mein Herr. Ich habe das getan, die Führung anvertraut. Und dann würde noch etwas dazugehören. Das habe ich nicht erfahren, aber sie haben mich dann gefragt, spürst du was? Ja, ich bin entlastet, habe eine Freude. Heute weiß ich, dass dann der Heilige Geist gekommen ist. Nur damals war es noch ein bisschen schwieriger, das zu erklären. Ich weiß nicht, wie vor 30 Jahren die FEG Thalingen war. Das war auch eine FEG. Da hat man nicht über den Heiligen Geist gesprochen. Hat man sich nicht getraut. Aber der ist gekommen. Super. Heiliger Geist. Und das vierte, was dazugehört, ist Taufe. Das hat mir auch niemand gesagt. Taufe, dieses Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass mein Leben Christus gehört, dass ich ihm nachfolge. Ich hatte dann mal Unterricht während dem Studium Apostelgeschichte und da habe ich bemerkt, ja, Taufe gehört dazu. Dann wollte ich mich taufen lassen in meiner Heimatgemeinde und da gab es eine Taufschulung und die Taufschulung hatte vor allem einen Zweck, mich darauf hinzuweisen, dass ich ja nicht ein besserer Christ bin, wenn ich mich taufen lasse. Wäre eigentlich noch viel mehr drin gelegen. Aber Taufe gehört dazu. Also vier Dinge. Buße, Glaube, Vertrauen an Jesus. Dass der Heilige Geist kommt, das ist das Siegel, das draufgedrückt wird. Das zeigt sich durch, dass du die Bibel verstehst. Es gibt so viele Zeichen, da könnten wir noch nachschauen. Zum Beispiel, wenn du die Bibel verstehst, das ist ein Zeichen, dass du beten kannst und so weiter. Heilsgewissheit. Ganz viele Zeichen. Und taufen lassen. Und dann bist du nach der Bibel, was? Christ. Und ein Christ ist wiedergeboren. Sonst wäre er kein Christ. So einfach ist es. Und so hörst du seine Stimme. Und wenn du unterwegs bist, dann geht es dir wie mit diesem Glas. Jetzt bist du unterwegs, wirst Christ. Dann beginnt deine Reise im Glauben. Und für mich war das Glas überfließend voll. Ich war so begeistert. Ich bin immer noch begeistert, aber ich habe dann auch andere Phasen erlebt. Aber begeistert und dann ist man unterwegs, habe von Jesus erzählt, noch Freunde zum Glauben geführt, war manchmal auch ein bisschen viel, was ich da gemacht habe. Es war nicht immer einfach für mein Umfeld. Ja. Und das ist übergeflossen. Ich konnte nicht schweigen, begeistert von Jesus. Und vielleicht kennst du diese Phasen. Wow, da bist du geschwebt. So mit Jesus unterwegs. Überfließend. Und so diese erste Liebe. Und dann merkst du vielleicht im Glauben, du musst kämpfen. Es ist nicht immer einfach. Es wird schwieriger. Und plötzlich dreht sich dein Leben. Gott lässt immer noch Segen fließen. Aber es kommt nichts mehr rein. Verschlossen. Land dazwischen. Oft in diesem Land dazwischen dreht sich das Glas. Die Liebe ist weg. Und kannst, ja, die anderen erzählen so großartig von Jesus. Ja, ich spüre nichts. Gar nichts. Und dann wählt man sich einen anderen Führer. Denkt vielleicht, ja, das alte Leben, das war ja doch noch schön. Das war ja doch noch gut. Und zu einem Punkt steht das Volk damals. Sie klagen, jammern. Sie sind auf dem Weg ins verheißene Land und dann sagen sie, wir schaffen das nicht. Und vielleicht habt ihr das auch schon gedacht, das FEG Thalingen, wenn du hier zu Hause bist, das schaffen wir nicht. Ja, das stimmt, ihr schafft das nicht. Aber er schafft es. Das ist der Unterschied. Er, Christus. Es gelingt nur, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn er Jesus groß macht. Nur dann. Wenn er nicht wirkt, dann wird diese Kinderwoche nichts verändern in den Leben der Kinder. Dann wird diese Evangelisation mit Bidu nichts verändern. Wenn er nicht wirkt, machen wir nur heiße Luft. Für mich ist das Schlimmste, wenn Leute aus einer Botschaft gehen können, Predigt oder wie auch immer, Gespräch und sagen können, wunderbare Predigt war das. Und sie haben gehört, sie gehen ewig verloren ohne Jesus und sie sagen mir, eine wunderbare Predigt war das. Ich weiß nicht, was sie gehört haben. Habe ich erlebt, mehrmals. Und dann habe ich ab und zu gebetet, Jesus, ich bin das Leid, ich mag das nicht mehr. Das halte ich nicht aus. Das wird wie ein Arzt, da gehst du hin und sagst, ja, Sie haben eine schwere Krankheit, wir haben das Gegenmittel. Ja, danke, dass Sie mich so wunderbar betreut haben, auf Wiedersehen, das Mittel brauche ich nicht, lieber sterben. Wir brauchen Jesus und die Kraft von ihm, dass er hilft, evangelistisch. Wenn du deine Möglichkeiten siehst und die Möglichkeiten als Gemeinde, wenn du nur auf dich schaust, dann befällt dich das Heuschreckensyndrom. Dann befällt es dich. Keine Chance. Vielleicht heißt es heute, dass du dein Glas wieder drehst. Sagst, ich will Gott erleben, neu wieder erfahren, Jesus. Und es soll überfließen. Hinter diesem geschlossenen Glas verbirgt sich das Nicht-Vertrauen, Wollen, Können der Unglaube. Das verbirgt sich dahinter. Beim Volk ganz klar. Das heißt dann weiter, von der Kurzsicht zur Weitsicht, man kann dieses Heuschreckensyndrom durch Information und Gebet überwinden. Mose und Aaron sind ja die Leiter, die müssen dann reagieren. Und das ist so, in notvollen Zeiten muss jemand vorangehen und das Ruder in die Hand nehmen. Ich habe mich gefragt, nur wo sind denn die anderen? Am Schluss sind es ja nur vier, die dagegen stehen. Und wir müssen mal, wenn man ja die Bibel liest, dann kann man vorblättern im vierten Buch Mose. Und die fünf Bücher Mose haben den Vorteil, dass der Mann ja wirklich chronologisch das abläuft und dann auch über Josua und so weiter nach hinten. Und es heißt im vierten Mose, Kapitel 11, Vers 25. Da sahen sie, wie der Herr in der Wolke herabkam, er sprach mit Mose und legte etwas von dem Geist, der auf Mose ruhte, auf die 70 Ältesten. Im selben Augenblick begannen sie zu reden, was der Herr ihnen eingab. Also, diese Vollmacht von Mose wurde auf andere übertragen, auf andere Leiter, damit Mose nicht allein sein muss. Nur, das ist 4. Mose, Kapitel 11. Wo sind die jetzt im Kapitel 13 und 14? Wo sind sie? Nirgends. Das Volk ist im Land dazwischen und da kommt vieles zum Vorschein. Ähnlich kann es auch heute ergehen bei gewissen Schritten, dass man dann halt alleine ist, auch als Leitung. Und Schritte gehen muss, weil sie Christus einem anvertraut hat. Und was sollten denn Mose und Aaron tun, wenn jetzt alle Stricke reißen, wenn die Leute nur noch diese Angst sehen? Und sie denken, sie sind Heuschrecken? 4. Mose 14, 5. Da warfen sich Mose und Aaron vor dem versammelten Volk zu Boden. Das ist ein Zeichen des Gebets. Sie beten. Und als Gemeinde, wenn ihr euch Veränderung wünscht, betet. Betet. Jung und alt, verbündet euch. Ich weiß nicht, wie eure Gemeindegebete besucht sind. Aber das sind zwei, also ein Gemeindegebet liebe ich, weil zwei Gründe. Man wird super informiert, weiß, was in der Gemeinde geschieht. Man weiß, man ist von ihm abhängig. Wir brauchen das Gebet miteinander. Sei mit dabei. Sie beten hier. Der erste Schritt ist Gebet. Und dann machen sie noch etwas weiteres. 4. Mose 14, 6. Josua, der Sohn des Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder. Also diese 16,7%, die positive Berichte gebracht haben, die zerreißen ihre Kleider. Das ist ein Zeichen der Trauer, aber auch ein Zeichen, dass Gott gelästert wird, war das, die Kleider zu zerreißen. Und ihre Botschaft ist dann deutlich, 4. Mose 14, 7, und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Hier oben, sehr gut. Vers 8, dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Und das ist der Schlüssel. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, es ist von Gott abhängig. Und seinem Handeln. Er macht es möglich. Und dann Vers 9, 4. Mose 14, 9. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen. Seht ihr den Unterschied? Heuschrecke und die anderen sagen, leicht überwältigen. Leicht. Denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Der Unglaube in diesem Augenblick ist das Gefährlichste in dieser Phase. Josua und Kaleb sind bereit, dahin zu gehen. Und als Gemeinde gilt es immer wieder dahin zu gehen, auch als Christ im Glauben. Zu vertrauen, Jesus, du führst es gut. Satan versucht immer, die Kraft auf unsere Gedanken, auf uns selbst zu richten. Was ich kann, was mir möglich ist. Ich weiß, ich kann niemanden überzeugen. Ich weiß, das ist nicht möglich. Das muss der Heilige Geist tun. Du weißt es. Ich weiß es. Aber die Gefahr ist, dass wir uns zurückziehen. Und eben Heuschreckensyndrom, Unglauben, zwei Arten. Gebet, Fürbitte und Information. Über das, was Gott schon getan hat, was er machen wird. Vertrau darauf. Und lebe dann weitsichtig. Vertrau auf seine Möglichkeiten. Die Rede von Josua und Kaleb, wie ist die wohl angekommen? 4. Mose 14, Vers 10a. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Also das Volk kehrt nicht um. Es will diese beiden positiven Botschafter, die in der Minderheit sind, steinigen. Alles scheint verloren. Und manchmal gibt es diese Spitzen im Leben. Dann Vers 10 geht es weiter, 4. Mose 14, 10b. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass es alle sehen konnten. Gott erscheint, Gott greift ein und jetzt ist die Ruhe gekommen. Das brauchen wir. Die Frage ist, was machst jetzt du hier drin in dieser Situation? Kannst du sagen, ja Jesus, ich vertraue dir einfach. Du wirst mich gut führen. Ich sehe dieses Land noch nicht. Ich weiß auch nicht mit meinen Fähigkeiten, wie das gelöst werden kann. Aber du machst es gut. Es gibt für Gott keine Unmöglichkeit. Gott will Großes tun und ich bin überzeugt. Wir haben geredet im Berg. Berg gilt so als Bibelwelt, auch des Thurgaus, als Bibelgürtel. Das heißt viele Christen. Ja. Und dann haben wir diskutiert, wie viele sind es denn wirklich? Wir rechnen in Kreuzlingen, ich mache eine Studie, so eine geistliche Landkarte der Schweiz bin ich dabei. In Kreuzlingen haben wir vermutlich, wie es jetzt ausschaut, 1% Christen. Ja, macht mal bei euch die Studie, schaut mal genau hin. Ihr werdet erschrecken. In Berg, das als sehr evangelikal im ganzen Thurgau gilt, haben wir 6-8% vermutlich, so wie es ausschaut. Und wir sind weit herum bekannt. Das ist die Tatsache. Wir brauchen Gott, der verändert. Und dafür zu beten. Und hier auch in Dahingen. Schaut mal genau hin. Da helfen die Zahlen. Mich hat das schockiert. Ich habe zuerst gedacht, ja, wir haben etwa 20% im Berg. Großer Irrtum. Großer Irrtum. Und dass Kreuzlingen so wenig hat, hat mich auch schockiert. Gott will Großes tun hier. Die Arbeit ist noch groß, geht voran. Und merkt ihr eines, 83,3% der Kundschafter ist realistisch ungläubig. Und die Minderheit, 16,7%, sind realistisch gläubig. Die sehen wohl, was ist, aber vertrauen auf Gott. Deshalb geht vorwärts und kämpft diesen guten Kampf des Glaubens. Und wenn diese Büchse aufgeht, dann gibt es einen Helden. Und dieser Held ist Jesus. An den kannst du dich wenden. Das ist der Held. Und manchmal tut es auch gut, diese Angst auszusprechen, zu sagen, Jesus, das macht mir Sorge. Da habe ich Probleme, nimm du dich dem an, hilf du mir da. Und hilf mir, dass ich wieder vertrauen kann, dass mein Leben aufgeht und ich wieder was von dir erlebe, von deinem Segen, von deiner Kraft. Ich will mich öffnen. Es heißt in der Bibel, Neuen Testament, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich will ihn kämpfen, immer wieder. Ich will jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade und Güte. Danke, dass du einfach führst und leitest. Danke für das Beispiel deines Volkes und etwas ist geschehen, dein Volk ist angekommen im verheißenen Land. Sie sind angekommen und sie sind jetzt wieder dort, weil deine Verheißungen stärker sind als alles andere. Und danke, dass deine Verheißungen auch über unseren Leben gelten. Ich bitte dich, dass du die jetzt segnest, die in diesem Augenblick wissen, ich wurde hineingeworfen, einfach hineingeworfen in solch eine leidvolle Situation. Ich bitte dich, dass sie von dir reich gesegnet werden. Ich bitte dich, dass du hilfst, wenn man beinahe nicht mehr dir vertrauen kann. Dass du dich erbarmst und durch deinen Heiligen Geist redest, tröstest und trägst. Bitte hilf da. Bitte dich für die, die merken, ich habe mich verschlossen, habe mir so gebrannt und jetzt ist wie zu, dass wieder neue Kraft von dir fließen kann. Erbarm dich darüber und segne du. Und Herr, ich bitte dich auch um deinen Segen, dass in diesen Projekten von Kinderwoche, Frauenfrühstück, dann auch im Herzen diese Evangelisation, dass hier in Thayngen deine Wunder geschehen, dass Freunde, Bekannte zum Glauben finden. Lass dies wirken. Ich danke dir, dass du gnädig bist, dass du trägst, und dass du uns nicht loslässt, dass deine Kinder. Danke für deinen Segen und deine Kraft. Amen.